Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
79 ist er geworden, der Schriftsteller Guntram Vesper. Jemand, der erst im Alter wirkliche Erfolge feiern konnte, obwohl er bis dahin schon viel geschrieben hatte, vor allem Lyrik. Zum Beispiel hat er auch geschrieben über sein Lebensthema, seine Herkunft aus Sachsen, aus Frohburg.
Frohburg ist eine kleine Landstadt von 4.500 Einwohnern im östlichen Sachsen. Auf halbem Weg zwischen Leipzig und Karl-Marx-Stadt, abseits und allem ausgesetzt, wie tausende von Orten in Deutschland.
Ein Gedicht aus deutlich früheren Jahren. Viel später schrieb der Autor, der in den Westen gegangen war, einen Roman über seine Zeit in Sachsen, Frohburg.
In manchen Nächten meiner Kinderzeit sprangen die hungrigen Ratten aus den Abfallgruben von Frohburg und gaben ihre Mordlust an die ganze Stadt weiter. Man konnte vor Hass nicht schlafen.
Frohburg, das war der Roman, mit dem er vor 4 Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse bekam. Und er war bei uns und sprach damals über dieses Buch.
Es ist der Roman meines Kopfes vielleicht, der Inhalte, mit denen ich mich seit vielen Jahren beschäftige, die mich fesseln, die mich umtreiben, die ich recherchiert habe. Und die Verbindung sind meine Assoziationen, der Gang der Gedanken durch die Tatsachen und die Verbindung der Tatsachen durch die Gedanken.
Am Telefon ist ein Mann, der ihn gut kannte, Axel Kaas, jahrzehntelang Leiter des Künstlerhofes Schreyan im Wendland, wo Guntram Vesper oft zu Gast war. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Matzam.
Was war es, was Sie mit ihm verbunden hat?
Es war eine Freundschaft über 4 Jahrzehnte, die langsam gewachsen ist vom ersten Kennenlernen 1983, als Guntram Vesper als einer der ersten Gäste des Künstlerhofes Schreyan hier ins Wendland kam und staunend diese Landschaft, diese Region und auch die damit verbundenen Problemzonen beobachtete und beschrieb, sprich die Zonengrenze zur DDR, die Guntram Vesper ja 1957 verlassen hat, und eben die Probleme und die atomaren Entsorgungsanlagen in Gorleben. Und nach seinem Besuch in Schreyan und seinen Monaten, die er hier verbracht hat mit seiner Frau, ist der Kontakt nie abgerissen. Wir haben uns ständig ausgetauscht. Wir hatten die gleichen Neigungen und die gleichen Hobbys, nämlich die Literaturgeschichte vor Ort, also die sogenannte Literaturtopographie. Guntram Vesper war einer, der sich auch als Sachse in Niedersachsen glänzend auskannte in der Geschichte des Landes. Es gibt von ihm Porträts und Forschungen über Autoren wie Gottfried August Bürger in Göttingen oder Georg Christoph Lichtenberg. Einer seiner schönen Sätze ist: Ich liebe das Wendland, jedes Jahr bin ich dort, was er in der Zeitschrift Natur 1986 geschrieben hat.
Ja.
Und es war auch so.
Ja, was ihn aber auch natürlich immer wieder interessiert hat, war seine Herkunft in Sachsen, Frohburg, dieser kleine Ort bei Leipzig. Das hat sich dann ja auch in diesem Roman gezeigt, der sehr erfolgreich war, der den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, sozusagen so ein großes Alterswerk. Und Sie haben es ja schon angedeutet, dieses Deutsch-Deutsche, die Herkunft auf der einen Seite, dann die Nähe des Wendlandes mit der Grenze zur DDR. Was hat ihm das bedeutet, auch dieses geteilte Deutschland?
Es war für ihn eine ganz neue Erfahrung. Er ist ja mit 16 Jahren weggegangen aus Frohburg und dann eben hier in den hessischen Raum gegangen. Aber die DDR-Grenze so kennenzulernen, wie sie 1983 hier im Wendland existierte, dass man rangehen konnte an den Zaun, dass man die Beobachtungstürme gesehen hat, das war für ihn eine Erfahrung, die ihn auch verunsichert hat, weil er das in dieser Form nicht kannte. DDR-Bürger, die dort drüben gelebt haben, hatten ja keine Möglichkeit, an die Grenze heranzugehen, weil es eine Sperrzone vorher gegeben hat.
Das war richtig körperlich spürbar sozusagen.
Ja, das war körperlich spürbar. Ich bin dann mit ihm auch auf vielen Fahrten an die Elbe gefahren und wir standen an den zerstörten Dömitzer Brücken, die ja im Krieg 1945 zerstört wurden, und schauten rüber nach Dömitz, das damals im Sperrgebiet lag. Er hat gesagt, Fritz Reuter hat da drüben die letzten Jahre seiner Festungshaft abgesessen und auch das hat ihn bewegt. Und dann fuhren wir zurück weiter über Gorleben und waren am Grab von Niklas Born in Damnarz. Und das alles hat er in sich aufgesogen, wirklich wie ein trockener Schwamm, und hat es dann verdichtet in seinen lyrischen Texten und eben auch in seinen Geschichten, die er dazu geschrieben hat. Er hat ja ein wunderbares Porträt, die Insel im Landmeer, geschrieben, in dem das Wendland noch einmal genau aufgegriffen wird und dargestellt wird. Aber der Nukleus ist und bleibt Frohburg. Es gibt ja auch einen frühen Gedichtband der Frohburg heißt. Und immer wieder ist Guntram Vesper auf seine Heimatstadt zurückgekommen.
Sind Sie mit ihm auch hingefahren?
Ja, wir waren nicht zusammen da, sondern getrennt. Ich bin von der Buchmesse von Leipzig aus dann rübergefahren nach Frohburg und habe natürlich auch sein Elternhaus und den Torbogen fotografiert, den er immer und immer wieder gezeichnet hat. Und das war für ihn das Wichtigste. Aber ich möchte nochmal auf Ihre Bemerkung zurückkommen. Natürlich ist Frohburg das Opus Magnum, also wirklich das große Lebenswerk von Guntram Vesper. Es ist nicht so, dass Guntram Vesper da diesen langen Anlauf genommen hat und dann erst ganz spät rausgekommen ist, sondern dass er recht früh viel Erfolge hatte und ganz viel Zuspruch auch mit seinen Hörspielen, die er geschrieben hat und mit anderen Texten.
Aber es war lange still um ihn, ne?
Und dann wurde es still um ihn.
Was ist da passiert in der Zeit?
Das war auch schmerzlich. Es ging ihm so wie vielen Schriftstellern seiner Generation. Die Verlage änderten ihre Programme und Lyrik war ihm nicht mehr so gefragt. Und die Erzählungen, die er gemacht hat, waren eben in seiner Sprache auch für sich sehr kunstvoll, sehr artifiziell gebaut. Und sie beanspruchten auch kluge, kundige Leser. Also auch das, was ich vorhin angesprochen habe, die Essays über Gottfried August Bürger, Galeeremann, der Sklave, hat er den Text genannt und andere Dinge, die wanderten dann aus. Er ging weg, war nicht mehr bei Fischer und bei Hansa, sondern er ging zu Kaicher nach Warmbronn und hatte vorher mit Stomps gearbeitet. Und dann gab es lange, lange Jahre von ihm nur diese kleinen bibliophilen Ausgaben, der Rote Faden, Corvinus Presse, was alles so zu nennen wäre.
Hat ihn das betrübt oder war das für ihn durchaus auch eine künstlerische Existenz, dass man ein bisschen mehr in der Nische lebt?
Nein, es hat ihn nicht betrübt. Er hatte einen eigenen Stolz, den er entwickelt hat und der in den letzten Jahren immer stärker wurde und den ich auch bewundert habe. Er hat gesagt, ich schreibe für mich. Das ist etwas, was mir wichtig ist und was mein Leben und mein Selbstverständnis und mein Bewusstsein von dieser Welt stärkt und festigt. Und ob das in großen Verlagen erscheint oder in einer kleinen Edition, ist mir im Grunde genommen gar nicht wichtig. Was natürlich nicht ausschließt, dass er sich unheimlich gefreut hat, als Klaus Schöffling kam und sagte, ich drucke dein Buch und zwar in der Länge und nicht so wie ein anderer großer Verlag.
1000 Seiten, über 1000 Seiten sogar. Ne?
1002 Seiten hat er. Ne? Das war für Guntram Vesper war das ganz wichtig und das ist auch ein Kennzeichen dieses liebenswerten Menschen. Er war ja offen und neugierig und hat sich um andere Menschen gekümmert, aber das Entscheidende war, dass er immer bei sich geblieben ist und dass er dieses Bei-sich-Sein auch ausgedrückt hat. Und in den frühen Jahren hat er ja Briefe geschrieben und Widmungen geschrieben in den Büchern. Viele seiner Kollegen und seine Freunde haben die ja gesammelt, die fast kalligraphisch sind, also Büttenpapier und dann mit der Stahlfeder und brauner Tinte im Blocksatz Texte geschrieben. Also nicht nur literarische Texte, sondern auch Briefgrüße oder Erinnerungen oder Gedanken, die er ausdrücken will. Und dann kam irgendwann das Internet und schlagartig hörten diese Briefe auf und er kommunizierte nur noch per Mail und war bei Wikipedia unterwegs und überprüfte, ob die Angaben auch richtig sind über bestimmte Autoren. Also er war sehr, sehr vielseitig und auch wandlungsfähig, aber wie gesagt, er hatte diesen festen inneren Kern und auch in den letzten Wochen, wo er merkte, dass es mit ihm zu Ende geht, ist er immer dabei geblieben und hat immer gesagt, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es haben wollte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und er hat ja noch Tagebücher hinterlassen und ein riesengroßes Archiv mit all seinen Unterlagen. Aber es war ihm eben immer wichtig, dass er gesagt hat, ich habe es für mich getan. Und ich glaube, das hat ihn auch unabhängig gemacht von all diesen Modeerscheinungen des Literaturbetriebs, die ja oft die Leute in die Höhe schwemmen auf der großen Woge des Zuspruchs und der Buchpreise und der Auszeichnungen und die Leute dann genauso gnadenlos wieder fallen lassen. Das hat ihn nicht im Kern berührt. Da war er wirklich einer, der ganz stark bei sich war.
Das heißt, er hat auch nicht gehadert mit dem Sterben?
Er hat keinen leichten Tod gehabt, er war schwer krank, aber ich glaube, er hat es gemeistert. Ich habe, als ich die Nachricht hörte, habe ich an Matthias Claudius gedacht, ach, es ist so dunkel in des Todeskammer, tönt so traurig, wenn er sich erhebt und nun aufhebt seinen schweren Hammer und die Stunde schlägt. Sein Leben hat sich da gerundet in diesem Augenblick. Nicht nur vollendet, sondern auch gerundet durch sein Werk, durch all das, was er geschaffen hat.
Der Literaturkritiker und jahrzehntelang Leiter des Künstlerhofs Schreihahn im Wendland, dort wo Guntram Vesper auch viel zu Gast war, der jetzt im Alter von 79 Jahren gestorben ist, Axel Kaas. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herr Balzer, ich Ihnen auch.